Wir wollen heute Abend zusammen aus Josua 21 und 22 lesen. Josua 21. Und die Häupter der Väter der Leviten traten zu Eleasar, dem Priester, und zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Häuptern der Väter der Stämme der Kinder Israel und redeten zu ihnen in Silo, im Land Kanaan, und sprachen: Der Herr hat durch Mose geboten, uns Städte zum Wohnen zu geben und deren Bezirke für unser Vieh. Und die Kinder Israel gaben den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte und ihre Bezirke nach dem Befehl des Herrn. Und das Los kam für die Familie der Kehatiter, und die Söhne Aarons des Priesters aus den Leviten erhielten vom Stamm Juda und vom Stamm der Simeoniter und vom Stamm Benjamin durch das Los 13 Städte. Und die übrigen Söhne Kehats erhielten von den Familien des Stammes Ephraim und vom Stamm Dan und vom halben Stamm Manasse durch das Los 10 Städte. Und die Söhne Gersons erhielten von den Familien des Stammes Issachar und vom Stamm Asa und vom Stamm Naphtali und vom halben Stamm Manasse in Basan durch das Los 13 Städte. Die Söhne Meraris nach ihren Familien vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad und vom Stamm Sebulon 12 Städte. Und so gaben die Kinder Israel den Leviten diese Städte und ihre Bezirke durch das Los, so wie der Herr durch Mose geboten hatte. Vers 41. Alle Städte der Leviten inmitten des Eigentums der Kinder Israel, 48 Städte und ihre Bezirke. Diese Städte hatten Stadt für Stadt ihre Bezirke rings um sich her. So war es bei all diesen Städten. Und so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe rings umher, nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Kein Wort fiel dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Damals rief Josua die Jurubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse, und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese lange Zeit bis auf diesen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, gehalten. Und nun hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hat. Und nun wendet euch und zieht zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Nur achtet sehr darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben, auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhangen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie zogen zu ihren Zelten. Und der einen Hälfte des Stammes Manasse hatte Mose in Basan ein Erbteil gegeben, aber seiner anderen Hälfte hatte Josua mit ihren Brüdern diesseits des Jordan im Westen ihr Erbteil gegeben. Und als Josua sie zu ihren Zelten entließ, da segnete er auch sie. Und er sprach zu ihnen und sagte: Kehrt zu euren Zelten zurück mit viel Reichtümern und mit sehr vielem Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Kupfer und mit Eisen und mit Kleidern in großer Menge. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So kehrten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen weg von den Kindern Israel, von Silo, das im Land Kanaan ist, um in das Land Gilead zu ziehen, in das Land ihres Eigentums, in dem sie sich ansässig gemacht hatten, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die im Land Kanaan sind, da bauten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Ansehen. Und die Kinder Israel hörten sagen: Siehe, die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut angesichts des Landes Kanaan, in den Bezirken des Jordan den Kindern Israel gegenüber. Als die Kinder Israel es hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Soweit wollen wir heute Abend lesen. Wir haben bisher gesehen, dass das Buch Josua insgesamt, wenn man es etwas kleiner einteilen möchte, 4 Teile hat. Die ersten beiden Teile, die davon sprechen oder die uns zeigen, wie das Volk überhaupt in das Land kam, Teil 1. Teil 2, wie es das Land durch Kampf in Besitz genommen hat. Das ist bis Kapitel 12. Und dann haben wir gesehen, der dritte Teil, der ab Kapitel 13 geht und so scheint mir bis Kapitel 22 einschließlich, wobei Kapitel 22 man so oder so zuteilen kann. Dieser dritte Teil zeigt uns, wie das Land, was sie erkämpft hatten, von Josua dann verteilt worden ist an die 12 Stämme in Israel. Wir hatten im Wesentlichen gesehen, ab Kapitel 14 bis Kapitel 19, dass diese Verteilung stattgefunden hat auf diese 9,5 Stämme, die im Land Kanaan in Israel ihr Erbteil haben wollten. Dann haben wir gesehen in Kapitel 20 beim letzten Mal noch, dass Gott auch Vorsorge getroffen hat für den späteren Fall, dass im Land jemand einen anderen totschlagen würde. Gott hatte Vorsorge getroffen, dass das Land, so könnten wir sagen, nicht verunreinigt wird, wie eben der Bereich außerhalb Kanaans, aller anderen Länder, dadurch verunreinigt war, dass Unbeschnittene, Ungläubige in Unheiligkeit dort wohnten. Und Gott wollte sicherstellen, dass das Land Kanaan nicht verunreinigt wurde. Und wenn Blut vergossen worden war, das machen die 5 Bücher Mose deutlich, Blut durch Totschlag oder durch Mord, dann wurde dadurch das Land verunreinigt. Und Gott wollte das nicht und deshalb hat er Vorsorge getroffen, dass für den Fall, dass jemand einen anderen totschlägt, es einen Weg gab, dass er fliehen konnte in eine Stadt. Wir haben gesehen, es gab 6 Städte, 3 Städte westlich, also im eigentlichen Land, 3 Städte im Ostteil, in den Ebenen Moabs. Dann konnte ein Totschläger, der eben kein Mörder war, in diese Städte fliehen und wurde dort verwahrt, konnte dort wohnen, hatte ein gewisses Erbteil bis zu dem Zeitpunkt, dass der hohe Priester, der damals lebte, gestorben ist. Und dann konnte er zurückkehren, auch in sein angestammtes Erbteil, um dort wieder zu wohnen und keine Angst haben zu müssen, dass er gerecht würde von der Familie dessen, den er totgeschlagen hat. Wir haben auch gesehen, dass das ein prophetisches Bild ist. Gott hat von Anfang an Vorsorge getroffen bei seinem Volk, dass der Fall, der eintreten würde und den Gott wusste, nämlich dass sein Volk, den Messias selbst, den König Gottes, ja Gott selbst, Emmanuel, Gott mit uns, umbringen würde. Der Jesus hat am Kreuz von Golgatha, Lukas 23, gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben gesehen, denke ich, dass das ein Gebet des Herrn war im Blick auf Menschen, die durchaus wussten, was sie getan haben. Aber durch dieses Gebet des Herrn ist aus dieser Sünde mit erhobener Hand, 4. Mose 15, 16 oder 18, ist eine Sünde aus Versehen geworden. Das heißt, eine Sünde, die vergeben werden konnte, eine Sünde, die dem Totschlag glich, sodass für das Volk Israel es heute, in der heutigen Zeit, tatsächlich eine solche Zufluchtsstätte existiert. Hebräer 6 zeigt uns, diese Zufluchtsstätte ist Christus selbst. Wir können unter einem anderen Blickwinkel sagen, diese Zufluchtsstätte ist die Versammlung Gottes. Da findet jeder, der eigentlich unter dem Gericht stehen würde, des Totschlags des Herrn Jesus, der kann aus diesem Gericht hinausfliehen, Apostelgeschichte 2 und 3, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht, lasst euch retten von dem Gericht Gottes, und er kann hinfliehen in die Versammlung Gottes und ist dort in dieser Zufluchtsstadt geschützt, bis der hohe Priester, bis ein neuer hoher Priester kommen wird, bis der Herr Jesus auf diese Erde kommen wird und eine neue hohe Priesterschaft hier auf dieser Erde nach der Ordnung Melchisedeks antreten wird. Und dann tatsächlich gibt es auch wieder ein normales Erbteil für das Volk Israel, was dann seinen Segen hier auf dieser Erde beginnen oder neu erleben darf. Damit sind wir bei unserem Kapitel 21. Ein Stamm des Volkes hatte bisher noch kein Erbteil bekommen. Und das ist der Stamm Levi. Und Levi, das haben wir immer wieder gesehen in diesem Buch, sollte auch kein Erbteil bekommen. Und doch übergeht Gott diesen Stamm nicht einfach. Er hatte den 12 oder 9,5 Stämmen, wie man das rechnen will, hatte er jetzt sein Erbteil gegeben. Er hatte sogar Vorsorge getroffen für den Fall des Totschlags, aber er übergeht nicht, dass es da doch einen Stamm gab, einen Stamm, der eine besondere Aufgabe hatte, und diesem Stamm wollte er auch Segen zuordnen, Segen zumessen. Und wir wollen uns heute besonders einmal mit diesem Kapitel 21 beschäftigen. Ein Kapitel, was auf den ersten Blick irgendwie sehr unscheinbar ist. Und vielleicht fragt man sich als Leser, da sind jetzt 48 Städte, wir haben die Städte als solche, Vers 9 bis Vers 40, überhaupt nicht gelesen. Was wollen wir eigentlich mit solch einem Kapitel, was im Wesentlichen von Städten wimmelt, was wollen wir mit einem solchen Kapitel anfangen? Ich glaube, ich meine gelernt zu haben, jetzt besonders durch die intensive Beschäftigung mit diesem Kapitel, dass es geradezu ein Höhepunkt dieses Buches ist. Es ist nicht viel Handlung in diesem Kapitel, aber es ist ein Kapitel, was uns einen Blick tun lässt in das, was Gott möchte für Gläubige, wir wollen das neutestamentlicher verstehen, für Gläubige, das mehr ist als das, was er den 9,5 oder wenn wir es allgemein sehen wollen, den 12 Stämmen schenken wollte. Dazu wollen wir uns zunächst einmal kurz anschauen, die Verse in unserem Buch, die von den Leviten schon gehandelt haben. Wir fangen an in Kapitel 13. Wir haben das damals, glaube ich, nur ganz, ganz kurz gestriffen oder gestreift. Josua 13, Vers 14, da hatte Josua oder Gott durch Josua schon sagen lassen, nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil, die Feueropfer des Herrn, des Gottes Israel, sind sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Kapitel 13 ist ja das erste Kapitel, wo es dann um den Besitz, die Inbesitznahme der Segnungen, die Verteilung des Landes ging. Zweiter Vers am Ende dieses Kapitels, 13, Vers 33, aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil. Der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, so wie er zu ihnen geredet hat. Dann in Kapitel 14, Vers 3, denn das Erbteil der zwei Stämme und des halben Stammes hatte Mose jenseits des Jordan gegeben, den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben, Vers 4 in der Mitte, und man gab den Leviten kein Teil im Land, außer den Städten zum Wohnen und deren Bezirke für ihr Vieh und ihre Habe. Und dann noch in Kapitel 18, Vers 7. Denn die Leviten haben kein Teil in eurer Mitte, denn das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Wir haben hier vier verschiedene, ja, kann man sagen, Botschaften, die über das Teil der Leviten gesagt haben. Ich möchte mal anfangen mit dem, was wir in Kapitel 14, Vers 3 und 4 gesehen haben. Da heißt es, dass sie kein Erbteil hatten, außer den Städten zum Wohnen. Da sehen wir, dass Gott den Leviten kein Erbteil in dem Sinne gegeben hat, dass er ihnen Städte und Felder und Bezirke gegeben hätte, wo sie nicht nur wohnen konnten, sondern wo sie eben auch anbauen konnten, eben das, was an Früchten des Landes vorgesehen war, 5. Mose 8, wenn ihr euch noch an den ersten Abend zu Josua erinnert, wo die verschiedenen Früchte uns vorgestellt wurden, das hatte Gott ihnen nicht gegeben. Aber er hatte ihnen gleichwohl Städte gegeben, Städte, in denen sie wohnen sollten. Sie sollten also nicht ständig im Dienst sein, sondern sie sollten ihre Bleibe, sie sollten eine gewisse Ruhe, wir kommen zu dem Begriff später noch, eine Ruhestätte, eine Wohnstätte in dem Land haben. Leviten, wir kommen gleich noch intensiver dazu, das sind Diener, es ist ein Bild von Dienern. Und wir haben immer gesagt, Diener, wenn es um Leviten ging, Diener sind wir alle, die wir erlöst sind. Wenn Gottes Wort von Dienern spricht, dann spricht es nicht von irgendwie einer Klasse von Dienern oder was. Oder von solchen, sagen wir, die vollzeitig im Werk des Herrn sind. Nein, Gott sieht uns alle. Epheser 4, Vers 7, 1. Petrus 4, Vers 10, wir alle sind Diener. Und ich hoffe, wir sehen uns auch so, dass wir alle wirklich einen Dienst haben für den Herrn Jesus. Und für uns, hat er, obwohl wir dienen, solange wir auf dieser Erde sind, hat er trotzdem eine Stadt vorgesehen. Eine Stadt nicht in der Wüste, von der Wüste haben wir gesungen, sondern eine Stadt im Himmel. Und wir haben gesehen, dass Kanaan den Himmel in der heutigen Zeit darstellt. Wir dürfen heute schon eine Wohnung haben im Himmel. Wir brauchen also den Himmel nicht so als einen Zufluchtsort nehmen und dann verschwinden wir wieder aus dem Himmel. Sondern Gott möchte, dass wir diese himmlischen Segnungen in den Städten, also da, wenn wir uns zu Hause fühlen, wenn wir Ruhe haben in unseren Herzen, auch einmal uns Zeit nehmen, dass wir da wohnen. Und zwar als Leviten, als Diener. Wisst ihr, ein Diener, der kann nicht ununterbrochen unterwegs sein. Das ist einfach unmöglich. Der muss auch einmal schöpfen aus der Quelle. Und dazu muss er wohnen in einer Stadt. Und diese Stadt soll im Himmel sein. Es nützt nichts, wenn wir hier auf der Erde wohnen. Da werden wir auch den Herrn Jesus als Manna kriegen und bekommen Kraft für unseren Lebenswandel. Aber wir brauchen die himmlische Atmosphäre. Wir brauchen den Blick nicht nur in den Himmel, sondern aus dem Himmel zu dem Herrn Jesus, um Freude und Kraft auch für den Dienst zu haben. Dann haben wir zweitens in Kapitel 13 gesehen, in Vers 14, dass sie nicht nur eine Wohnstätte in dem Himmel hatten, sondern dass ihr Erbteil die Feueropfer des Herrn waren. In Kapitel 13, Vers 32, dass Gott ihr Teil war. Und in Kapitel 18 haben wir gesehen, dass das Priestertum ihr Teil war. Das Priestertum, Gott und die Feueropfer. Während die 9,5 Stämme in dem Land die Früchte genossen haben, den Segen genossen haben, den Gott ihnen gegeben hat. Während wir als Gläubige, einfach als Erlöste, den himmlischen Segen genießen dürfen. Und ich habe immer wieder mal das eine oder andere genannt als ein Beispiel Auserwählung, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Während wir als Erlöste einfach diese Segnungen genießen dürfen und Gott dafür danken dürfen, ist das Teil des Leviten ein höheres. Der Levit genießt nicht einfach die Segnungen, sondern der Levit, der genießt den, der die Segnungen gegeben hat. Es ist etwas Größeres, wenn man vor Gott steht, den, der diesen himmlischen Segen gibt, als wenn man einfach die Hände aufhält, um den Segen aufzufangen, den Gott uns schenkt. Wir dürfen als Erlöste beides tun, aber das Teil, als Priester dort im Land zu wohnen, ist ein höheres. Das eine ist zu empfangen, was von oben kommt. Das Teil des Leviten ist nach oben gerichtet. Und selbst im Himmel nach oben gerichtet, indem man Gott das zurückgibt, was er uns an Segen schenkt. Ihr Teil war das des Priesters. Sie stand nicht einfach da, um zu essen, sondern um Gott das zu bringen. Und doch war zugleich ihr Teil das Feueropfer. Seht ihr, Gott lässt sich nie etwas schenken, auch nicht von seinen Dienern. Wenn wir vor Gott stehen und wenn wir Gott anbetend seine Herrlichkeit wieder vorstellen, der Segnungen, die er uns schenkt, dann gibt er uns zugleich etwas von diesen Opfern, hier von diesen Feueropfern, also von der Person des Herrn Jesus in seiner Hingabe am Kreuz von Golgatha, gibt er uns das zurück, damit wir das genießen dürfen. Ja, noch mehr. Wir haben Kapitel 13 am Ende gesehen, Gott selbst ist das Teil der Leviten. Sie haben nicht das Teil der Früchte, auch die Früchte dürfen sie genießen, sondern ihr Teil ist einfach Gott selbst. Sie sind beschäftigt, dadurch, dass sie sich mit den Segnungen beschäftigen, mit dem, der diese Segnungen gibt, und bringen Anbetung und Ehre Gott, der ihnen diese Segnungen gegeben hat. Wir wollen uns fragen, erstens, kennen wir die Segnungen? Wir haben uns das immer wieder gefragt. Zweitens, genießen wir die Segnungen? Aber drittens, führen uns die Segnungen, der Genuss der Segnungen dahin, dass wir nicht mehr auf die Segnungen als solche schauen, sondern dass wir auf den schauen in Anbetung, der uns diese Segnungen geschenkt hat. Vielleicht sollte ich in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen, was eigentlich oder unter welchen Bildern jetzt in diesem Sinne von Josua wir als Gläubige gesehen werden. Wir werden einerseits gesehen als Soldaten. Wir werden zweitens gesehen als solche, die einfach dort wohnen inmitten des Landes. Wir werden drittens gesehen als Leviten. Und wir werden viertens gesehen als Priester. Alle Gläubigen als Erlöste sind der Stellung nach solche, die in den himmlischen Örtern ihre Bleibe haben. Ob wir das wissen oder nicht. Und wir haben gesagt, dass wir das aber auch praktisch so sein wollen. Das ist schon ein viel, viel geringerer Teil, der sich überhaupt der himmlischen Segnungen bewusst ist. Ich hoffe, wir haben das jetzt ein wenig gelernt. Aber dann gibt es die Soldaten. Die Soldaten, die dieses Land erkämpfen müssen. Sind wir solche, das hätte ich eigentlich vorweg sagen müssen. Denn um sie zu genießen, muss ich erstmal als Soldat, so wie diese Israeliten Soldaten waren, muss ich erstmal kämpfen. Kennen wir diesen Kampf? Diesen Kampf im Land, diesen Kampf, von dem Paulus im Epheserbrief spricht, besonders als Verteidigungskampf dort in Epheser 6, aber der für uns auch ein Angriffskampf ist, um überhaupt praktischerweise diese Segnungen in Besitz zu nehmen. Kennen wir diesen Kampf? Dann sind wir Soldaten. Wenn wir gar nicht anfangen, Zeit uns zu nehmen, Zeit zu rauben von den Bereichen, von den Tätigkeiten, die wir sonst durchaus tun könnten, aber die uns die Zeit einfach nicht erlauben würden, diese himmlischen Segnungen einfach zu besitzen. Kennen wir diesen Kampf um Zeit, diesen Kampf um Energie? Natürlich jetzt ein Freitagabend oder ein Wochenende, wir sind irgendwie geschafft von der Woche. Das ist normal. Aber sind wir solche, die sich dann trotzdem die Zeit nehmen, sich einmal mit diesen gewaltigen, herrlichen Dingen zu beschäftigen? Wenn wir das tun, dann sind wir solche Soldaten. Und dann gibt es die Leviten. Das sind solche, die anderen helfen dabei. Und ich bin jetzt mal nur in dem Land. Die solch anderen helfen dabei, diese himmlischen Segnungen eben zu erkämpfen praktisch und dann auch zu genießen. Da geht es nicht, bei den Leviten geht es nicht nur und gar nicht mal in erster Linie um einen öffentlichen Dienst, sondern da geht es um einen Dienst, der auch von Person zu Person, von Schwester zu Schwester, von Bruder zu Bruder, von Bruder zu Geschwistern geschehen kann, geschehen soll. Einander helfen, diese himmlischen Segnungen zu genießen. Das können wir natürlich nur, wenn wir diese himmlischen Segnungen kennen. Ich kann ja unmöglich einem anderen eine Hilfe sein, wenn mir die himmlischen Segnungen eigentlich überhaupt nicht sagen. Und wenn sie mir nichts wert sind, deshalb muss ich selber als Levit dann in den himmlischen Segnungen auch mein Zuhause haben. Und dann als Priester geht das noch weiter. Der Priester ist derjenige, der diese Dinge dann vor Gott bringt. Der auch anderen dabei hilft, diese Dinge anbetend vor Gott zu erwähnen und zu erwägen. Ich habe verschiedentlich gesagt, dass das Alte Testament uns eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht, nicht die neutestamentliche Stellung zeigt, sondern es zeigt uns, wie wir diese neutestamentliche Stellung praktisch verwirklichen. Wir wissen, dass der große Unterschied zwischen dem Volk Israel und uns als Christen darin besteht, dass im Volk Israel nur ein Stamm Leviten waren, dass im Volk Israel nur eine Familie Priester waren. Und bei uns heute, 1. Petrus 2, wir alle sind Priester. 1. Petrus 4, wir alle sind Diener des Herrn. Aber das Alte Testament zeigt uns eben nicht unsere Stellung. Es zeigt uns die Praxis. Und die Praxis ist so, dass wir zwar nicht einen Stamm haben, aber dass es doch leider so wenig von uns sind, die als Leviten tätig sind. Und dass es vielleicht noch weniger sind, die als Priester tätig sind, um diese himmlischen Segnungen nicht nur zu genießen, sondern dann als Antwort Anbetung zu Gott, dem Vater, hervorzubringen. Ursprünglich hatte Gott gar nicht die Leviten als diejenigen ausersehen, die vor ihm stehen sollten und ihm dienen sollten. Wenn ihr einmal nach 2. Mose 22 schaut, dann seht ihr dort in Versen 28 am Ende, 2. Mose 22, Vers 28. Den Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben. Ursprünglich hatte Gott also vorgesehen, dass jeder Erstgeborene im Volk Israel Gott dienen sollte. Und Gott hat dann, nachdem das Volk durch das goldene Kalb sich verunreinigt hatte, hat Gott bei Mose, als Mose dann von dem Berg herunterkam mit Josua, wir können diese Verse mal kurz lesen, weil sie für die Leviten eigentlich von Bedeutung sind, 2. Mose 32, hatte Mose dann aufgerufen, wer für den Herrn ist, der sollte zu ihm kommen. 2. Mose 32, da sehen wir in Vers 25, dass Mose sah, dass das Volk durch Aaron zügellos geworden war. Und dann heißt es in Vers 26, und Mose stellte sich im Tor des Lagers auf und sprach, her zu mir, wer für den Herrn ist. Und es versammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und dann sagt er in Vers 27, legt jeder sein Schwert an seine Hüfte, geht hin und her von Tor zu Tor im Lager und erschlagt jeder seinen Bruder und jeder seinen Freund und jeder seinen Nachbarn. Und die Söhne Levis taten nach dem Wort Moses. Da war also Levi, der Stamm Levi, treu gewesen und war bereit, sich auf die Seite Gottes zu stellen. Und das hatte dazu geführt, dass Gott tatsächlich diesen Stamm ausgewählt hatte für sich. Und das finden wir in 4. Mose 3, Vers 41. Da sagt Gott zu Mose, 4. Mose 3, Vers 41, du sollst die Leviten für mich, den Herrn, nehmen, anstatt aller Erstgeborenen. Ihr seht da noch einmal, ursprünglich hatte Gott vorgesehen, die jeweils den Erstgeborenen für sich zu nehmen als Diener, aber dann durch die Treue der Leviten hat er anstelle der Erstgeborenen diesen Stamm Levis für sich bestimmt. Sie waren dann diejenigen, die sozusagen die Erstgeborenen für den Herrn waren. Wer sind eigentlich heute diese Erstgeborenen? Wir müssen heute Abend einfach ein bisschen blättern in der Bibel, um diese Zusammenhänge, die mir nicht ganz unwichtig erscheinen, zu sehen. Wir finden das in Hebräer 12. Da finden wir, wer aus Sicht Gottes die Erstgeborenen sind. Ich kann jetzt unmöglich den ganzen Abschnitt dort lesen, um den es geht, dass sie eben nicht die Hebräer zu einem betastbaren Berg gekommen waren, sondern zu einem geistlichen, dem Berg Zion. Und dann heißt es in Vers 23, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Wer ist die Versammlung der Erstgeborenen? Alle Erlösten. So nimmt der Herr heute, in der heutigen Zeit, die Versammlung Gottes, könnten wir sagen. Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefes spricht nicht von der Versammlung Gottes. Er nennt sie eben mit anderen Begriffen, da eben mit der Versammlung der Erstgeborenen. Aber Gott möchte heute jeden, der zu der Versammlung der Erstgeborenen gehört, und das ist jeder Erlöste, der soll heute im Sinne dieser Leviten ein Diener des Herrn Jesus sein. Was sind nun die Aufgaben der Leviten gewesen? Und wir beschränken uns jetzt einmal speziell auf die Aufgaben im Land. Das ist ja das Buch Josua. Und diese Aufgaben finden wir vorgestellt in dem Segen, den Mose aussprach über das Volk. Das ist 5. Mose 33. Und ich möchte gerne diese Verse lesen in 5. Mose 33, weil sie uns in wunderbarer Weise eigentlich die Aufgaben der Leviten zusammenfassen. 5. Mose 33, wenn ihr das sehen wollt, in Vers 8. Und von Levi sprach er, deine Tumim und deine Urim sind für deine Frommen, den du versucht hast bei Massa, mit dem du hadertest beim Wasser von Meribah. Die von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, der von seinem Vater und seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht. Und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste. Denn sie haben dein Wort gehalten und deinen Bund bewahrten sie. Sie werden Jakob deine Rechte lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Weihrauch legen vor deine Nase und Ganzopfer auf deinen Altar. Segne, Herr, sein Vermögen und das Werk seiner Hände, lass dir wohlgefallen. Zerschmettere die Lenden derer, die sich gegen ihn erheben, und die seine Hasser, dass sie nicht mehr aufstehen. Ich überfliege jetzt diese Verse einmal. Das erste, was wir hier sehen, Vers 8, sie hatten die Tummim und Urim. Das heißt, sie waren diejenigen, die das Urteil Gottes über das, was das Volk betraf, ausgesprochen haben. Diese beiden Steine, Tummim und Urim, waren offenbar die Steine, die benutzt worden sind von dem hohen Priester, um die Antwort Gottes auf die Fragen des Volkes zu geben. Um, wenn irgendein Problem bestand, dann hat er, der hohe Priester, oder Gott durch den hohen Priester, da seine Antwort gegeben. Das wird hier mit Levi ganz allgemein, nicht nur mit dem hohen Priester verbunden. Die Leviten, sie sind diejenigen, die das Urteil Gottes über den Weg und über jede Frage aussprechen dürfen. Zweitens sehen wir, dass dieser Stamm den Frommen versucht hatte bei Massa. Gott übergeht nie, auch bei seinen Dienern nicht, die Fehler, das Versagen, das da gewesen ist. Vermutlich, so scheint mir, man fragt sich ja, warum dieser Stamm eigentlich so klein war. Wenn man sich das mal so durchliest, die Zahlen des Stammes Levi bei der Zählung, dann, obwohl von einem viel, viel früheren Alter angezählt wurde, 4. Mose 3,4, ist das, glaube ich, war der Stamm wesentlich kleiner als die anderen Stämme. Und mir scheint, weil das Gericht Gottes besonders da in 2. Mose 15 bis 17 eben in Verbindung mit Massa dieses Gericht Gottes über diesen Stamm gekommen war. Gott übergeht nicht. Auch bei denen, die er gleich treu nennt, übergeht er nicht das Versagen. Wir sollten nicht meinen, wenn wir dem Herrn Jesus dienen, dass er dann über unsere Fehler einfach so hinweggeht. Drittens, Vers 9, das bezieht sich jetzt genau auf das, was wir gelesen haben in 2. Mose 32. Als dann der Herr gerufen hatte nach solchen, die sich auf seine Seite stellen wollten, da war dieser Stamm, der hat sich dahingestellt. Und der hat das Wort Gottes über seine verwandtschaftlichen Beziehungen gestellt. Sie haben nicht nach Bruder oder Söhnen oder Mutter geschaut, sondern sie haben nach dem Auftrag Gottes geschaut. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, was wir ja schon mal benutzen, Blut ist dicker als Wasser. Verwandtschaftliche Beziehung gilt Menschen mehr als das Wasser des Wortes Gottes. Das ist bei uns ganz oft der Fall. Bei den Leviten war das nicht der Fall. Jemand, den der Herr als Diener gebrauchen möchte, der darf seine Beziehungen natürlicher Art niemals über die Person des Herrn Jesus und sein Wort stellen. Viertens, sie haben dein Wort gehalten. Sie haben nicht nur einmal treu dem Herrn gefolgt, sind sie dem Herrn gefolgt, sondern sie haben sein Wort gehalten. Sie haben das, was Gott ihnen, was der Herr ihnen aufgetragen hat, haben sie dauerhaft bewahrt. Fünftens, Vers 10, sie werden Jakob deine Rechte lehren. Sie wurden zu den Lehrern des Volkes Gottes, dadurch, dass sie das Wort bewahrt haben und sich treu auf die Seite des Herrn gestellt hatten. Sechstens, sie werden Weihrauch legen vor deine Nase. Sie wurden zu den Priestern des Volkes Gottes. Sie haben Gott im Namen des Volkes Anbetung gebracht. Und siebtens, Vers 11, sie wurden gesegnet, dadurch, dass sie sich so für den Herrn und auf die Seite des Herrn stellten, auch im Dienst. Wir wollen das auf uns übertragen. Der Herr möchte uns als seine Knechte, als seine Diener benutzen, um sein Urteil weiterzugeben. Er möchte dich und mich dazu benutzen, dass Gläubige und Ungläubige, die Ungläubigen, den Dienst an Ungläubigen, den können wir im Alten Testament nicht sehen, weil das Volk Israel nur einen Dienst nach innen hatte, auch unter den Leviten. Aber das Neue Testament, Epheser 4, macht sehr deutlich, dass der Dienst der Gläubigen auch und sogar vor dem Lehr- und oder Hirten- und Lehrdienst ein Dienst nach außen ist, der Evangelisten. Gott möchte dich und mich benutzen, um seine Beurteilung weiterzugeben. Nicht die Beurteilung von Motiven zum Beispiel, aber wie er die Dinge sieht, zum Beispiel der Welt, das unter dem Gericht Gottes steht. Wer sagt das denn den Menschen, wenn nicht wir als Diener des Herrn? Und wenn wir einmal an unsere eigene Lauheit denken, an die Lauheit unter uns und dann noch die Lauheit in der Christenheit überhaupt, dann möchte der Herr dich und mich benutzen, um seine Beurteilung, seinen Maßstab weiterzugeben. Zweitens, auch bei uns übersieht der Herr nicht das Versagen und lasst uns nie zu hoch von uns denken. Nicht nur, dass wir zu allem fähig sind, wozu die Welt fähig ist. Schauen wir unser Leben, um zu sehen, was wir alles auch versagend, sündigend getan haben. Drittens, der Herr möchte dich benutzen, aber dann musst du sein Wort und seine Gedanken vor deine persönlichen Beziehungen stellen. Das heißt nicht, dass wenn wir verheiratet sind oder eine Familie haben, dass wir sagen können, wie die Pharisäer und so das getan haben, mit ihren Eltern, da kümmere ich mich nicht drum. Das verstehen wir gut, dass der Herr das nie gelehrt hat, auch das Neue Testament an keiner Stelle. Aber es heißt, dass wenn der Herr dir einen Auftrag gibt, du ihn erfüllst. Und dass wenn es um die Frage der Wahrheit geht, du nicht um deiner Kinder oder deiner Eltern oder sonstiger Verwandten wegen bereit bist, Fünfe gerade sein zu lassen. Viertens, wir sollen solche sein, die sein Wort halten, die sein ganzes Wort halten. Sonst kann der Herr uns nicht in seinem Dienst benutzen. Wie war das bei Esra? Esra 7, kann man das nachlesen. Er hatte das Wort studiert, er hatte das Wort bewahrt, er hatte das Wort verwirklicht und dann hat er es weitergegeben. Ich kann nicht das Wort weitergeben, bevor ich anfange, es zu verwirklichen. Fünftens, dann dürfen wir auch wirklich Lehrer des Guten, Lehrer des Wortes Gottes, Lehrer in praktischer Gerechtigkeit für den Herrn sein. Und sechstens, das Höchste, dann dürfen wir ihm Anbetung bringen. Das wollen wir überhaupt grundsätzlich nicht vergessen. Leviten waren den Priestern gegeben, 4. Mose 3. Leviten waren den Söhnen Aarons gegeben, also dem Priester, dem Hohenpriester und den Söhnen Aarons. Als Diener sind wir dem Herrn gegeben und sind wir seiner Versammlung gegeben, Epheser 4. Das wollen wir verwirklichen in unserem Dienst. Wir wollen ihm Anbetung bringen. Und dann dürfen wir sicher sein, dass er uns auch segnen wird, wie das hier in 5. Mose 33 gesagt wird. Seien wir sicher, dass der Herr seine Diener, und noch einmal, wir alle sind das, reich belohnen wird. Natürlich haben wir eine gewisse, besondere Verantwortung solchen gegenüber, die der Herr im Sinne von Epheser 4 in besonderer Weise benutzt. Und eins ist klar, wenn es dem Volk Gottes gut geht, dann geht es auch den Leviten gut. Wenn es dem Volk Gottes schlecht geht, dann geht es auch den Leviten schlecht. Wenn ihr einmal vergleichen wollt, in Nehemia 13, das war so eine Zeit, wo es mal ganz schlecht ging. Und da kommt der Nehemia, kommt zurück nach Jerusalem und muss dann feststellen, in Nehemia 13, Vers 10, und ich erfuhr, dass die Teile der Leviten nicht gegeben worden waren und dass die Leviten und die Sänger, die das Werk taten, geflohen waren, jeder auf sein Feld. Mit anderen Worten, das Volk Gottes war gleichgültig gegenüber dem, was Gott wollte, war gleichgültig gegenüber dem, was die Leviten getan haben. Und da standen die Leviten da, hatten sie kein Einkommen mehr. Wir haben gesehen, dass sie von den Feueropfern lebten. An anderer Stelle im Alten Testament lesen wir, dass sie von den Zehnten lebten. So, wenn der Zehnte nicht mehr gegeben wurde, dann konnten sie nicht mehr leben, die Leviten. Was haben sie getan? Sie sind wieder in eine normale Arbeit gegangen, haben eben ihre Felder dann bedient. Es wäre schade, wenn durch unsere Gleichgültigkeit so etwas inmitten des Volkes Gottes aufkommt, dass die Diener nicht mehr ihre eigentliche Arbeit, die sie von dem Herrn anvertraut bekommen haben, ausführen können. Ja, damit gehe ich jetzt noch zu ein paar Einzelheiten von Josua 21 jetzt weiter. Wir sehen erstens, dass die Häupter der Väter der Leviten zu Eleazar und zu Josua traten. Immer wieder finden wir diese beiden in diesem Buch zusammen. Eleazar, der hohe Priester, und Josua, der Führer. Sie zusammen hatten das Erbe ausgeteilt, Kapitel 13, 14. Sie zusammen hatten auch, als die Töchter Zelophrats gekommen waren, dann dieses Urteil bestätigt, dass auch sie ein Erbteil im Land bekommen sollten. Sie zusammen hatten dann diese Verteilung des Landes, Kapitel 19, zu Ende geführt. Und hier sehen wir sie jetzt wieder in Verbindung mit der Austeilung, auch, wenn wir so wollen, des Segens für die Leviten. Das Ganze geschieht in Silo. Da an dem Ort, wo die Stiftshütte war, da, wo Gott seinen Namen wohnen ließ. Sie bekamen dann die Städte zum Wohnen und deren Bezirke für das Vieh. Und dann sehen wir, dass auch bei ihnen das Los entschied. Wir hatten gesehen, dass das Los ein Hinweis darauf ist, dass Gottes Gedanken durch das Los sichtbar wurden, wie er das Land verteilte. Und die Verteilung fand statt in vier Gruppen. Wir finden zuerst die Kehatiter, Vers 4. Wir finden zweitens die Gersoniter in Vers 6. Und wir finden drittens die Merariter in Vers 7. Wenn ihr einmal 1. Mose 46 anschaut, da werden uns die Kinder von Levi genannt. Und da heißt es in 1. Mose 46, Vers 11, und die Söhne Levis, Gerson, Kehat und Merari. Der älteste Sohn von Levi war also Gerson. Dennoch hatte Kehat immer die vornehmste Aufgabe. In 4. Mose schon, und hier kommen sie wieder an der ersten Stelle. Das gibt uns einen der zahlreichen Hinweise im Alten Testament, dass Gott nicht nach der natürlichen Geburtsfolge geht, sondern wie er bestimmt. Neutestamentlich könnten wir sagen, 1. Korinther 12, Vers 11, Gott teilt aus, wie er will. Und er geht nicht nach irgendwelchen natürlichen Kriterien. Das ist bei uns nicht nur Geburtsfolge, das ist bei uns vielleicht Intelligenz, das ist etwas Natürliches. Danach handelt Gott nicht. Er gibt nicht dem, der Intelligenteste ist, dem gibt er die vornehmste Aufgabe, sondern er verteilt das nach seiner Souveränität, wie er das für gut befindet. Und im Alten Testament finden wir das immer wieder, dass der Älteste der Zweite war. Nicht Ismael, sondern Isaac. Nicht Esau, sondern Jakob. Und an vielen Stellen nicht Aaron, sondern Mose waren diejenigen, die Gott für diese besonderen Aufgaben ausgewählt hatte. Und dann finden wir bei der Verteilung, dass die Kehatiter praktisch die Hälfte aller Städte, dieser 48 Städte, bekommen haben. Denn die Kehatiter werden aufgeteilt in die Familie Aarons, die bekamen 13 Städte, und in die sonstigen Kehatiter, die 10 Städte bekamen. Auch das ist wieder auffällig. Die Familie Aarons war eigentlich die kleinere Familie. Das war nur eine Familie bei den Leviten. Aber sie bekamen mehr als, oder eine Familie von den Kehatitern, aber sie bekamen mehr als die übrigen Kehatiter. Seht ihr, was Gott für einen Stellenwert der Familie Aarons gibt? Was Gott für einen Stellenwert, geistlich übertragen, der Anbetung gibt? Gott wünscht, dass wir die geistlichen Segnungen nicht nur einfach für uns nehmen, auch nicht nur die geistlichen Segnungen anderen verteilen, sondern dass wir in erster Linie sie ihm mit anbetenden und dankbaren Herzen zurückgeben. Die Familie Aarons, die Familie der Priester, bekam ihr Teil in Juda und Simeon und Benjamin. Wisst ihr, zu dem Zeitpunkt gab es Jerusalem noch gar nicht. Ich meine, die Stadt gab es schon. Aber wir wissen ja aus dem ersten Buch Samuel, dass Jerusalem noch nicht richtig eingenommen war und erst recht noch kein Tempel da war. Aber Gott hat schon Vorsorge getroffen, dass die Familie der Anbeter, der Priester, um in der Gegend dieses zukünftigen Ortes, dieser zukünftigen Stadt Jerusalem sein würde. Dann finden wir die restlichen Kehatiter. Sie bekommen ihr Erbteil in Ephraim, in Dan und Manasse. Es ist auffallend, dass die Kehatiter insgesamt ausschließlich im Westteil ihren Dienst hatten. Wenn ihr dann weitergeht zu den Gersonitern, sie erhielten ihren Teil Issachar und Aser und Naphtali, das war im Norden jeweils, im Westteil, und in dem halben Stamm Manasse. Das war das erste Mal, dass Leviten auch im östlichen Teil, also den Ebenen Moabs, ihre Arbeit taten. Und dann finden wir als drittes bei den Merarittern, dass sie Ruben und Gad, also den Schwerpunkt außerhalb des eigentlichen Landes hatten, und Sebulon dann auch noch innerhalb des Landes. Was möchte ich damit verbinden oder was, glaube ich, verbindet Gottes Wort mit dieser Verteilung? Erstens, Gott hat sichergestellt, dass Levi über das gesamte Land verteilt war. Gott hat nicht jetzt ein Zentrum genommen und hat gesagt, da stelle ich meine Diener hin, sondern Gott hat seine Diener überall in dem ganzen Land. Zweitens erfüllt sich damit die Weissagung von Jakob. Wenn ich euch noch einmal zu 1. Mose 49 bitten darf, da finden wir die Weissagung von Jakob über die 12 Stämme, ganz anders als bei Mose. Und da lesen wir in 1. Mose 49, Vers 5, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat ihrer Waffen. Das bezieht sich darauf, dass sie dafür zuständig waren, dass nachdem Dinah, ihre Schwester, dort vergewaltigt worden war, ja, dass sie mit dieser List dann die ganzen Menschen da umgebracht hatten. Und dann heißt es weiter in Vers 6, meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und so weiter. Vers 7, verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig. Ich werde sie verteilen in Jakob, sie zerstreuen in Israel. Dieser Stamm wurde zerstreut, Levi, tatsächlich im gesamten Land Israel. Das ging dem zweiten Stamm auch so, Simeon. Simeon wurde nicht zerstreut über das gesamte Land, sondern Simeon wurde zerstreut dadurch, ich weiß nicht genau, wie intensiv wir das beim letzten Mal gesehen haben, es wurde dadurch zerstreut, dass es praktisch unterging in dem Stamm Juda. Zwei Folgen, zwei Erfüllungen derselben Prophetie, zerstreut inmitten eines Stammes, zerstreut über das ganze Land. Aber seht ihr, was das für ein Unterschied war? Bei dem einen war und blieb das Gericht bei Simeon. Denn die Folge, dass Simeon da bei Juda unterging, war, dass sie wirklich mehr oder weniger untergegangen sind. Aber bei Levi wurde aus dem Gericht ein Segen. Und das wollen wir uns sehr zu Herzen nehmen. Manchmal muss Gott Zucht üben, in meinem oder in deinem Leben, weil wir Dinge nicht nach seinen Gedanken getan haben. Aber diese Zucht muss nicht bleiben auf ewig. Auf ewig sowieso nicht, auch nicht während unseres Lebens hier. Wenn wir solche wären wie Levi, die nachdem sie erst versagt haben, die Väter, nachdem sie dann bei Massa versagt haben, dann aber die Kurve kriegen, wie wir das vielleicht heute so sagen würden, indem sie sich durch einen Appell an ihr Herz, durch Mose, auf einmal ganz auf die Seite Gottes stellen, da wird aus dem Fluch ein Segen für sie und für das ganze Volk. Die Erfüllung bleibt zerstreut, aber Zerstreuung kann auf einmal heißen, ein unglaublicher Segen für das ganze Volk. Das sehen wir hier in Josua 21. Sie wurden zerstreut, aber nicht zum Schaden, nicht zur Zucht, sondern zum Segen für sie und für das ganze Volk. Zweitens möchte ich damit verbinden, dass sie über das ganze Land verstreut waren, westlich und östlich. Ich fange einmal mit der negativen Seite an. Wir haben immer gesehen, und wir werden das gleich in Kapitel 22 noch kurz sehen, dass der Teil, der östlich von dem Jordan war, ein Bild ist davon, dass Gläubige, absolut Gläubige, aber zufrieden sind mit irdischen Segnungen und früher oder später weltlich werden und in die Welt gehen. Und die große Gefahr ist, die Leviten waren auch da auf dieser Seite, die große Gefahr ist, dass die Diener sich dem allgemeinen Zustand des Volkes Gottes anpassen. Manchmal ist es so, dass die Diener weltlich werden und dann wird das Volk Gottes weltlich. Manchmal ist es so, dass das Volk weltlich wird, irdisch gesonnen und dann weltlich und die Diener sich anpassen. Leider ist das so. Wollen wir in unser eigenes Herz schauen? Ist da nicht die Welt oft sehr zu Hause? Was sind so unsere inneren Ziele für unser Leben, die wir diese Woche so verfolgt haben, den letzten Monat? Ist das geistlich wirklich gewesen oder ist das irdisch, um nicht zu sagen weltlich gewesen? Wisst ihr, wir müssen unsere Aufgaben tun, im Haushalt, zu Hause, im Beruf, wo auch immer. Das ist nicht der Punkt. Aber was ist das Streben meines Lebens? Und wenn wir Diener des Herrn sind, und wir wollen das doch alle sein, was ist da unser Streben? Aber ich möchte eine dritte Seite nennen, eine positive, die mir noch wichtiger eigentlich erscheint. Der Herr hat seine Diener überall. Lasst uns das nie aus den Augen verlieren. Vielleicht denkst du über manche Christen, vielleicht denkst du über manche Kirchen und Gemeinden, was für ein furchtbarer Zustand. Mag sein und ist sogar so. Aber vergessen wir nie, der Herr hat seine Leute überall. Wir wissen, dass wir einen Bundespräsidenten hatten, der Wiedergeborener, von neuem geborener Christ war, Johannes Rau. Wir wissen von manchen Dienern, dass sie in bestimmten Gemeinden, in Kirchen sind, und wir fragen uns, wie können diese Diener da sein? Solch eine klare Botschaft und dann in einem solch, wir würden manchmal sagen, verwerflichen System. Wenn ich an Wilhelm Busch denke, für mich bis heute unbegreiflich, wie dieser Mann in der evangelischen Kirche geblieben ist. Aber ich möchte an dieses Kapitel erinnern. Gott hat seine Leute überall. Und gestehen wir, in Ehrfurcht möchte ich das einmal sagen, Gott seine Souveränität zu, dass er seine Männer, seine Frauen haben kann, wo er will. Ich sage nicht, dass wir, wenn wir angesprochen sind, nicht Konsequenzen in unserem Leben ziehen sollen und müssen. Aber seien wir vorsichtig, über andere zu urteilen. Da gab es Gersoniter und mehrere Ritter, die waren eben auch östlich des Jordan. Und zwar auch, als es dann bergab ging mit dem Volk. Und auch heute hat der Herr seine Leute, seine Diener überall. Ich finde das großartig, dass Gott nicht sagt, weil diese Menschen, diese Erlösten, diese Gläubigen so weltlich sind, lasse ich sie alleine. Wir haben das in dem Lied gesagt. Bitte, wir können das auf einem weltlichen Weg für uns selber nicht in Anspruch nehmen. Aber Gott tut das doch, er versäumt keinen der Seinen. Er hat überall seine Diener und er geht jedem nach, wo er auch steht. Ob wir das verdient haben? Nee, keiner von uns hat das verdient. Und doch tut der Herr das. Das ist einfach gewaltig. Ein kurzes Wort noch zu den Zufluchtsstätten, die alle Levitenstädte waren. In diesen Zufluchtsstätten, wir haben das letzte Mal, glaube ich, gesehen, waren eben Leviten nötig, um solche, die Totschläger waren, aufnehmen zu können, um ihnen wirklich eine Hilfe zu sein. Hebron wird besonders erwähnt und da wird auch Kaleb noch erwähnt. Kaleb, der Hebron erobert hat, nicht für sich, sondern für Leviten, der selbst nicht in dieser Stadt dann wohnen durfte, aber doch in dem Bezirk herum. Das Feld der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, Vers 12 unseres Kapitels. Dieser Mann ist so gewaltig in den Augen Gottes, dass er eigentlich als einzige Einzelperson in diesem Kapitel nochmal extra erwähnt wird. Vers 41 sehen wir dann 48 Städte. 4 mal 12. Gott hat seine vollkommene Regierung, oder soll ich sagen, seine Dienstregierung bis heute, 4 mal 12, universal 4, 12, die Zahl der Regierung, vollkommenen Regierung auf dieser Erde. An Gott liegt es nicht, dass der Dienst nicht geschieht. Gott hat das alles so eingerichtet, dass jedem Bedürfnis gedient werden kann. Und dann finden wir in den Versen 43 bis 45 im Schluss noch einmal, ich beschränke mich auf diesen Punkt der Ruhe. Wir finden, und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Wir finden diese Ruhe 7-mal in diesem Buch erwähnt. Könnt ihr in der Konkordanz nachschauen, dann findet ihr das, dass an 7 Stellen in diesem Buch Josua von dieser Ruhe gesprochen wird. Gott hat eine vollkommene Ruhe. Ich möchte 3 dieser 7 Ruhen noch einmal kurz hervorheben, weil sie doch eine gewisse Schlüsselrolle jeweils gespielt haben. Das erste ist in Kapitel 11, in Josua 11, Vers 23, am Schluss des Kapitels. Das ist also der Abschluss des ersten ganz großen Teiles oder der ersten beiden Teile in unserem Buch. Das Volk hatte sozusagen zu Ende gekämpft. Dann heißt es in Vers 23 in der Mitte, Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Dann finden wir in Kapitel 14, das ist die Situation, wo Kaleb seine Stadt Hebron erkämpft hatte, Vers 15, am Ende, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Und dann finden wir hier bei uns diese dritte große Ruhe, möchte ich sagen. Der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum. Zuerst schenkt Gott uns den Himmel, die himmlischen Örter. Und schenkt uns Ruhe, damit wir diese Dinge dann auch genießen können. Das ist Kapitel 11. Dann möchte Gott, dass wir diese Dinge auch persönlich für uns in Besitz nehmen. Er möchte nicht, dass wir einfach zufrieden sind, diesen Reichtum zu sehen, Kapitel 11, sondern er möchte, dass wir wie Kaleb mit Glaubensenergie diese Segnungen auch ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Das ist die zweite Ruhe. Und wenn wir das getan haben, dann möchte er, dass wir als Leviten und Priester mit dieser Ruhe zu Gott kommen, um vor ihm niederzufallen. Und diese Ruhe dazu zu benutzen, nicht einfach uns selbst zu sonnen oder uns zurückzulehnen, sondern um als Anbeter, um als Priester vor ihn hinzutreten. Was ist die Grundlage dieser Ruhe? Auch das möchte ich aus diesem Buch lesen, Kapitel 3. Das ist, wenn ihr so wollt, das achte Mal. Da heißt es nicht als Substantiv hier bei uns, sondern als ein Verb. Josua 3, Vers 13. Das war, als es um die Durchquerung des Jordan ging. Und es wird geschehen, wenn die Fußsohlen der Priester die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan ruhen. So werden die Wasser des Jordan, die von oben herabfließenden Wasser, abgeschnitten werden und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Unsere Ruhe hängt zu 100% davon ab, dass er einmal seinen Fuß ruhen ließ an dem Kreuz von Golgatha. Was war das für eine Ruhe für ihn? In diesen 3 Stunden der Finsternis das Gericht Gottes über uns, unsere Sünde, auf sich zu nehmen. Ohne dass er dort stillgestanden ist, ohne dass er das getan hätte, wäre keiner von uns in irgendeine Ruhe gekommen. Es ist diese gewaltige Ruhe, die der Herr Jesus uns erstritten hat. Damit komme ich zu Kapitel 22 und möchte wenigstens über die ersten Verse noch ein paar Worte sagen. Nach diesem Höhepunkt, Ruhe, das Bild echter Ruhe, übrigens auch prophetisch, die das Volk einmal haben wird, dann, wenn der Jesus wiederkommen wird, tja, fallen wir irgendwie wieder zurück. Und deshalb glaube ich, dass dieses Kapitel 22 doch zu den vorherigen Kapiteln noch gehört. Jetzt war das Volk wirklich in Ruhe in dem Segensbereich und da gab es 2,5 Stämme. Die haben mitgekämpft, kann man sich kaum vorstellen. Sie haben nicht für sich gekämpft, sie haben nur für ihre Brüder gekämpft. Und die kehren jetzt zurück. Sie kehren in den Bereich zurück, wo ihre Familien waren. Seht ihr, wenn wir nicht das himmlische Teil wertschätzen, dann werden wir unseren Familien verloren gehen. Und dann werden vielleicht auch unsere Familien uns verloren gehen. Das ist das Tragische. Wir haben keine Zeit für unsere Familien und irgendwann hat die Familie keine Zeit mehr für uns. So wie man das ganz praktisch schon mal sagt, mit Recht, wenn wir keine Zeit für unsere kleinen Kinder haben, dann werden unsere großen Kinder keine Zeit mehr für uns haben. Und so ist das in geistlicher Weise noch viel mehr wahr. Ihr erinnert euch vielleicht in Verbindung mit Jericho, hatte ich damals gesagt, dieses Urteil, der Fluch von Josua, wer diese Stadt aufbauen würde wieder, Jericho, der würde das tun auf Kosten seines Ältesten und seines Jüngsten. Jericho ist natürlich Welt, geht wesentlich weiter als das, was diese 2,5 Stämme getan haben. Sie sind in den östlichen Teil, den irdischen Segnungsteil zurückgegangen. Aber oftmals wird aus einem irdischen Christentum früher oder später ein weltliches Christentum. Und wenn wir einmal im Land waren, in Kanaan, bis Jericho, und dann die Welt wieder aufbauen, dann werden wir das tun auf Kosten unserer ganzen Familie, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Deshalb ist es ernst, deshalb ist die Verantwortung auch von jemandem, der etwas mehr verstehen durfte von Gottes Wort, ist einfach viel, viel höher, als wenn du nie davon gehört hättest. Wenn wir solche sind, die einen Genuss einmal bekommen haben an den himmlischen Segnungen und der Herr möchte, dass wir das tun, dann ist das mit einer großen Verantwortung verbunden. Wir wollen nicht aufgrund der Verantwortung diese Dinge dann links liegen lassen. Bitte nicht. Aber wir wollen uns bewusst sein, wenn wir das einmal genossen haben und dann wieder zurückkehren und dann unsere Zuflucht in dieser Welt, in dem Jericho dieser Welt suchen, dann werden wir früher oder später unsere Familien verlieren. Nun, hier sehen wir zuerst, dass Josua von sich aus diese 2,5 Stämme ruft und sie zu sich bittet und ihnen erst ein großes Lob ausspricht. Sie hatten gehalten, was Mose ihnen gesagt hatte, was Josua ihnen gesagt hatte, was er geboten hatte, und sie hatten ihre Brüder nicht verlassen. Diese Verse 2 und 3 zeigen uns geistlicherweise eindeutig, dass es hier um Gläubige geht. Wenn ihr seht Vers 2, da geht es, dass sie Gott gehorsam waren. Wenn ihr Vers 3 euch anschaut, dann geht es, dass sie Liebe zu den Brüdern hatten. Ich möchte das einmal kurz mit den Worten von Johannes in seinem ersten Johannesbrief, in dem ersten Brief zeigen. Das sind die beiden großen Kennzeichen der Gläubigen. Einerseits Liebe zu Gott, andererseits Liebe zu den Brüdern. Einerseits Gehorsam zu Gott und zweitens ein Ausfluss auch zu den Brüdern. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das ist alttestamentlich gesprochen genau das gewesen, was diese 2,5 Stämme getan haben. Sie waren Gott gehorsam und sie haben ihre Brüder nicht verlassen, haben sie geliebt in diesem neutestamentlichen Sinn und waren für sie tätig gewesen. Und nun hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft. Fällt euch was auf, wenn ihr das so lest? Die Ruhe wird bei allen diesen 7 Stellen in diesem Buch immer nur verbunden mit denen, die im Land sind. Es gibt keine Ruhe für jemanden, der östlich des Jordan sein Teil sucht. Ihr habt gesehen, dass der Herr euren Brüdern Ruhe verschafft. Wir lesen nicht, dass der Herr ihnen Ruhe verschafft hätte. Echte Ruhe, echten Frieden gibt es nur, wenn du mit dem Himmel in Verbindung stehst. Und ich meine praktisch, wenn du deinen Platz geistlicherweise im Himmel hast. Er hatte ihren Brüdern Ruhe verschafft. Und nun wendet euch und zieht zu euren Zelten, in das Land eures Eigentums. Seht ihr, das ist wieder auffällig. Dieses Kapitel ist sehr von Gegensätzen geprägt. Wenn ihr mal zu Vers 19 schaut, da wird das Land westlich des Jordan, wird genannt in der Mitte, so kommt herüber in das Land des Eigentums des Herrn. Das eine ist Land des Eigentums des Herrn, das andere ist das Land eures Eigentums. Wir wissen aus 4. Mose, dass Gott auch den östlichen Teil dem Volk Israel geschenkt hat. Dass er auch diesen östlichen Teil als einen Segen ihnen gegeben hat. Aber Gott macht einen gravierenden Unterschied. Das eine ist das Land des Eigentums des Herrn. Da hat er sein Siegel drauf. Das andere ist das Land ihres Eigentums. Wo streben wir hin? In das Land des Eigentums des Herrn? Oder da, wo wir sozusagen zusammen zu Hause sind. Er lobt sie für ihren Gehorsam. Er sagt, sie dürfen jetzt zurückgehen. In Vers 5 gebietet er ihnen noch einmal Gehorsam. Und ich greife nur mal diesen einen Punkt heraus: mit eurem ganzen Herzen. Ich frage mich, ist das eigentlich möglich, mit dem ganzen Herzen Gott gehorsam zu sein? Wenn man den wesentlichen Teil, den Gott seinem Volk schenken wollte, nicht haben will. Sie haben Mose, 4. Mose 32, gesagt, wir wollen nicht über den Jordan rüber. Wir wollen das nicht. Und Gott hatte ihnen gesagt, das ist mein Geschenk für euch. Oder wenn ihr in Kapitel 1 noch einmal seht, die Aufforderung ganz am Anfang unseres Buches hier, in Vers 2, Und nun mach dich auf, geh über dieses Jordan, du und dieses ganze Volk. Es war die Aufforderung des Herrn, dass das ganze Volk über den Jordan geht. Und sie gehen wieder zurück. Konnten sie so mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele dem Herrn gehorsam sein? Wisst ihr, das muss zu unseren Herzen reden. Wenn wir einen Teil des Wortes Gottes für unseren persönlichen Glaubensweg, für unser Glaubensleben, für unseren Genuss ausschließen, ich glaube, es ist letztlich nicht möglich, mit dem ganzen Herzen Gott gehorsam zu sein und ihm zu dienen. Bitte, wir wollen nüchtern sein im Blick auf unser eigenes Leben. Und wir wollen erst recht nicht meinen, weil wir den Platz kennenlernen durften, wo der Herr in der Mitte ist, dass das für uns bedeutet, dass alles gut steht, persönlich und gemeinsam. Wir werden wohl nächstes Mal dann erst sehen, dass man sich sehr sonnen kann in der Vergangenheit, in der Erfahrung von Vergangenem, in der Erfahrung von Vätern. Und das sucht Gott nicht. Gott sucht Realität in unserem Leben, und zwar heute. Nicht das Stützen auf irgendetwas Vergangenem. Dennoch, Vers 6, Josua segnet sie, und Vers 7 am Ende noch einmal. Man ist vielleicht etwas erstaunt über diesen reichen Segen. Man fragt sich, wie kann Josua sie segnen, wo er selber gesagt hat und selber weiß, dass das kein guter Weg ist, dass es ein gefährlicher Weg ist. Aber seht ihr, Gott ist weiter, ist größer als wir. Sie hatten gekämpft für ihre Brüder. Sie hatten sich eingesetzt und sie waren gehorsam. Und wer das ist, und wenn das ein Tag in deinem Leben ist, Bruder Rossier schreibt das, wenn du an einem Tag in deinem Leben als Christ, meine ich, als Erlöster, gehorsam gewesen bist, dann segnet Gott für diesen einen Tag. Das berechtigt uns nicht, ab dem zweiten Tag wieder zurückzukehren, mit Sicherheit nicht. Aber Gott ist so groß, dass er eine Treue belohnt. Und wir lesen das im Neuen Testament, 1. Korinther 15, 1. Korinther 3 auch, dass Gott sich nichts schenken lässt, dass er belohnt, was immer für ihn getan worden ist. Nun sagt er ihnen, kehrt zurück zu euren Zelten, zurück mit vielen Reichtümern. Sie waren sogar reich gesegnet. Sie hatten viel, wir haben das gelesen, Gold, Kupfer, Silber und so weiter. Sie hatten manches bekommen. Wir wissen aus 4. Mose 32, dass dieser irdische Reichtum für sie die Begründung war, nicht in das Land zu gehen. Ich finde das immer wieder erschreckend, dass wir den Segen Gottes, hier den irdischen Segen Gottes, als ein Argument verwenden, um nicht die himmlischen Segnungen zu genießen. Du kannst intelligent sein. Von wem hast du das? Das ist eine Gabe Gottes. Und dann benutzt du diese Gabe Gottes, um dich mit deinem ganzen Wesen nur in einem irdischen Beruf zu verwirklichen, statt diesen Segen zu benutzen, um dich Gott zu weihen? Vielleicht hat der Herr dir Geld geschenkt, ein irdischer Segen. Und wir benutzen das nur, um unsere eigenen Bedürfnisse, um unseren eigenen Luxus zu stärken. Vielleicht hat der Herr dir ein mitfühlendes Herz gegeben. Und du benutzt das im menschlichen Bereich, vielleicht als Arzt, aber nicht im geistlichen Bereich. Vielleicht hat der Herr uns eine große Familie geschenkt, ein reicher irdischer Segen. Benutzen wir ihn wie das Haus des Stephanas, um dem Herrn zu dienen? Oder sagen wir, ich habe keine Zeit mehr für den Herrn, ich muss mich ja nur noch um meine Familie kümmern. So können irdische Segnungen für uns zum Anlass werden, irdische Segnungen, die wir von Gott bekommen haben, von wem denn sonst, dass wir nicht im Geistlichen tätig werden. Wir sehen hier die weitere wichtige Belehrung, dass Josua ihnen sagt, teilt die Beute und eurer Feinde mit euren Brüdern. Da waren solche, offensichtlich, das waren ja nur nach Kapitel 4, 40.000 von ihnen, die mit ins Land gezogen waren zum Kämpfen, und sie hatten weit mehr, die dann offensichtlich im Osten geblieben sind, und dennoch sollten sie ihre Beute teilen. Gott schenkt dir und mir nie etwas, damit wir es nur für uns behalten. Gott erwartet sogar von uns, dass das, was er uns an Segnungen schenkt, wir mit anderen teilen. Sei es irdischer Segen, und noch viel mehr im geistlichen Segen haben wir die Verantwortung, anderen zu dienen. Wir finden das später bei David auch wieder, 1. Samuel 30, wo er ausdrücklich sagt, da geht es da um diese, diejenigen, die bei den Geräten geblieben waren, dass auch sie ihren gleichen Anteil bekommen sollten. Lasst uns das immer bewahren in unseren Herzen, dass wir verantwortlich sind, das, was der Herr uns schenkt, auch anderen weiterzugeben. Und dann lesen wir, und wir bleiben einfach mal mit Vers 9 heute stehen, dass diese 2,5 Stämme dann zurückkehren. Und wenn wir diesen Vers sehr sorgfältig lesen, dann muss er uns erschrecken. Dieses Kapitel, ist mir jetzt eigentlich erst aufgefallen, beantwortet auch manche Frage, die uns in der heutigen Zeit, ganz aktuell in den Schwierigkeiten, die wir in unserem Land auch teilweise haben, gibt manche Antwort darauf. Ich habe lange gesucht, zum Beispiel nach einem Beispiel im Alten Testament, was uns die Frage illustriert, wie Gottes Auge oder wie Gott überhaupt denkt über Unabhängigkeit. Und dafür finden wir dieses Kapitel als ein ganz, ganz erstaunliches Beispiel, dass Gott einen Weg der Unabhängigkeit nicht als, wie soll man sagen, Kleinigkeit abtut, sondern dass er das als Ungerechtigkeit sieht und auf eine Stufe stellt mit der Sünde Peors, wir kommen beim nächsten Mal hoffentlich dann dazu, und auch mit der Sünde, die durch Achan geschehen ist. Und warum ist das so? Das ist Vers 9. Sie zogen weg von den Kindern Israel. Moment, wo zogen sie weg? Sie zogen doch weg von den 9,5 Stämmen. Nein, sie zogen weg von den Kindern Israel. Waren sie nicht Teil der Kinder Israel? Doch. Und doch waren sie nicht da, wo Gott sie eigentlich haben wollte. Und deshalb verließen sie, moralisch gesehen, das Volk Israel. So kann man auch heute Teil des Volkes Gottes sein, Teil der Versammlung sein und doch den praktischen Weg der Versammlung verlassen. So konnte später Phinehas in Vers 16 sagen, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn, obwohl es nur 9,5 Stämme waren. Und doch sprach die ganze Gemeinde des Herrn zu diesen 2,5 Stämmen. So können auch wir heute, wenn wir auf dem Weg der Wahrheit uns persönlich auch befinden, können wir im Namen der Versammlung sprechen. Auch wenn wir nie, so hoffe ich wenigstens, auf die Idee kommen, zu denken, wir wären die Versammlung. Wir sind als Gläubige Teil der Versammlung. Aber wir können auch als wenige heute, als Versammlung zusammenkommen, selbst wenn es nur wenige sind. So wie damals Phinehas sprechen konnte, im Auftrag, in der Autorität der ganzen Gemeinde Israels. Sie zogen weg von den Kindern Israel. Wenn du den Weg der Wahrheit verlässt, dann verlässt du das Volk Gottes. Dann verlässt du praktisch gesehen die Darstellung, das Zusammenkommen als Versammlung. Das ist schon ernst. Wir haben uns immer zu fragen, wir selbst meine ich, ob wir das überhaupt mit Kraft und auch in Treue verwirklichen. Oder ob nicht unser schlechter Zustand und unser Eigenwille und unser fleischliches Handeln dazu führen, dass andere sich wegwenden. Aber das darf für jemanden, der sich wegwendet, nie eine Begründung sein. Man geht weg von den Kindern Israel. Zweitens, sie gingen weg von Silo. Warum ist das so besonders? Weil Silo, Vers 19 unseres Kapitels, da ist, wo die Wohnung des Herrn war. Sie gingen weg aus dem Bereich, wo Gott wohnte, wo Gott seine Bundeslade hatte, wo Gott seinen Altar hatte, wo Gott den einen Ort hatte, wo man ihm Anbetung bringen konnte. Da gingen sie weg. Wir wollen uns auch dieses Ernstes bewusst sein, wenn wir weggehen von dem Ort, wo der Herr verheißen hat, in der Mitte zu sein. Dann hast du diesen Segen verloren. Dann magst du noch einen Altar bauen, einen menschlichen Tisch aufrichten, 1. Korinther 10, oder hier einen großen Altar bauen. Aber du bist nicht da, wo Silo ist, wo Gott wohnt, wo der Herr ist. Und drittens heißt es, dass sie in das Land ihres Eigentums gingen. Das haben wir eben schon gesehen. Willst du da sein, wo dein Eigentum ist? Oder wollen wir da sein, wo der Herr der Eigentümer ist? Das ist die Frage, ja, mit der wir heute auseinandergehen wollen. In diesem Sinne noch einmal, der Herr versäumt die Seine nicht, haben wir gesungen, haben wir auch gebetet, gemeinsam. Aber sei du an dem Ort und auf dem Weg, wo der Herr ist. Der Herr ist nicht deshalb an dem einen Ort, weil da liebe Geschwister sind oder gottesfürchtige Geschwister, sondern wir wollen da sein, wo der Herr ist. Das muss für uns das Wesentliche in unserem Leben sein. Und da wegzugehen, wie die 2,5 Stämme es getan haben. Nun, wir sehen, dass der Herr auch bei ihnen war, in gewisser Hinsicht. Aber der Weg, den sie gegangen sind, es war eine kleine Abweichung am Anfang. Und sie waren die Ersten, die in Gefangenschaft geführt wurden, die Ersten, die weg waren, wo andere dann geherrscht haben. Du bist an dem sicheren Ort, wenn du da bist, wo die Kinder Israel sind, wo Silo ist, wo der Herr sein Eigentum hat.